Ja, wir hatten erst zum ersten Thema also gesprochen darüber, die persönliche Hingabe, die persönliche Herzenseinstellung für den Dienst. Dann hatten wir gesehen, der Dienst nach innen, innerhalb der Versammlung. Jeder hat Gaben gekriegt. Wir dürfen für den Herrn da sein, wir dürfen für ihn wirken. Wir dürfen Fehler machen. Der Herr nimmt uns wieder an der Hand, wir dürfen weitergehen. Aber wir dürfen uns ermutigen, jeder darf mitarbeiten oder jeder soll mitarbeiten, denn jeder hat eine Gabe gekriegt. Das letzte Thema, loslassen und gehen. Wie können wir nach außen wirken? Ich hatte am Anfang schon mal den Vers zitiert aus Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten oder anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Du und ich, wir sollen Anbeter sein. Aber ist Gott damit zufrieden, dass du und ich Anbeter sind, dass wir Anbeter sind? Nein, er möchte noch mehr Anbeter haben. Er möchte nämlich auch, dass dein Nachbar, dein Kollege, deine Familienangehörigen Anbeter sind. Und dafür müssen wir rausgehen und ihnen davon erzählen, von dem Herrn erzählen. Sonst werden, wie sollen sie denn den Herrn annehmen, wenn sie es nicht hören? Römerbrief. Also müssen wir hingehen, nach außen gehen. In früheren Zeiten war immer das Jerusalem, der Mauerbau, das ist ein großes Thema. Absonderung, alles Tore zu, hohe Mauern und wir müssen abschirmen von der Welt. Aber wir haben manchmal vergessen, dass die Mauer 12 Tore hatte. Durch die 12 Tore geht man nach außen. Da kommt jemand von außen rein. Wir sind nicht die Einzigen auf der Welt. Es gibt Menschen, die um uns herum wohnen. Es ist sehr wichtig, die Mauer zu haben, als Abschirmung gegen Böses von außen, gegen fremde Lehre. Aber die Mauer hat Tore. Und da dürfen wir rausgehen und zu den Menschen, mit den Menschen reden. Ich habe schon mal gefragt in einer Versammlung, wann habt ihr die letzte Evangelisation gehabt? Und ich habe dann als Antwort gehört, vor 5 Jahren. Ich sage, wieso denn vor 5 Jahren? Habt ihr danach nichts mehr gemacht? Nein, haben wir nichts mehr gemacht. Warum denn nicht? Ja, weißt du, wir haben so ein schlechtes Zeugnis hier im Dorf. Der Bruder so und so, der hat immer, und alle wissen, und das ganze Dorf redet davon. Ja, ja, und? Ist das eine Ausrede, warum wir keine Evangelisation mehr machen? Warum wir nicht rausgehen zu den Menschen? Interessant, der Petrus, der hat den Herrn verleugnet. Wisst ihr, wie weit Pfingsten von seiner Verleugnung weg war? Ich glaube 5 Wochen, oder? 5 Wochen später hatte Petrus, nachdem er den Herrn verleugnet hat, öffentlich 3-mal vor aller Welt, vor den hohen Priestern und vor den Soldaten, den römischen, hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Er hat wieder gesagt, nein, den kenne ich wirklich nicht. Ich schwöre es, dass ich ihn nicht kenne. Und dann auf einmal hört er den Hahn, dreht sich um, schaut den Herrn an, auf einmal passiert bei ihm was. Er bekennt's. Die zwei machen das aus. 1. Korinther 15, glaube ich, hieß es. Da steht, dass er zuerst dem Kephas erschien. Was haben sie geredet? Wissen wir nicht. Da hat der Herr mit ihm das geredet. Johannes 21, vor den Jüngern nochmal. Der Petrus, der weidet jetzt meine Schäfchen. Und dann geht's los. 3000 Menschen bekehren sich an einem Tag. Wer hat gepredigt? Der Petrus. Der, wo alles Dorf geredet hat über den. Der hat nach 5 Wochen öffentliche Evangelisationsveranstaltungen gemacht. Den hätten wir nicht zugelassen. Ich nicht. Hol dich erstmal da. Setz dich erstmal. Bewähr dich erstmal. Der Judas, der hatte den Herrn verraten. Einer von den 12. Das war einer von den 12. Das war nicht irgendeiner. Das Zeugnis von den 12 war am Boden. Der Judas war einer von ihnen. Und der hat ihn verraten? Wir können nicht mehr evangelisieren. Und der Herr sagt, geht hin in alle Welt. Ihr seid jetzt die, die jetzt dran sind. Aber der Judas hat uns doch gerade unsere ganze Ehre vor dem ganzen Ort, vor ganz Jerusalem. Alle wissen doch, wer der Judas ist, was er gemacht hat. Ja, und sagt der Herr, ich schicke euch raus. Der Judas ist nicht mehr da. Geht ihr? Geht evangelisieren? Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5, glaube ich, ist es. Sünde, Lügen, Diebstahl, geistlicher Diebstahl. Was passiert? Die Jünger bringen das in Ordnung, die Apostel bringen es in Ordnung, die Geschichte. Der wird beerdigt. Und was steht da kurz danach? Das Wort Gottes breitete sich aus, es bekehrten sich Menschen, aber die anderen hatten Furcht. Aber es geht weiter. Die sagen nicht, ja, das war einer von uns, guck mal was hier, alle haben es gemerkt. Zwei Tote, stellt euch mal vor, zwei Tote, wegen einer Sünde, alle haben es gewusst. Wahrscheinlich haben sie die vielleicht nur angeklagt. Du, da, guck mal, die Christen, die bringen sich untereinander um. Ja, der ist beim Petrus reingegangen ins Büro, da ist er umgefallen. Und als seine Frau hinterher kam, gleich hinterher. Was werden die Leute geredet haben? War das den Jüngern egal? Ich glaube schon. Also war ihnen nicht egal, was passiert ist. Aber die haben weitergemacht. Die haben nicht gesagt, jetzt machen wir 5 Jahre Pause. Jetzt können wir nicht mehr evangelisieren. Keine Traktate mehr. Keine öffentlichen Veranstaltungen. Mach die Rollladen runter, wenn wir zusammenkommen. Weiter? Wisst ihr, was mich beeindruckt? Der Petrus hat was verpraxt, sagen wir, hat was angestellt. Ananias und Sapphira haben was angestellt. Das Wichtigste ist, wie sind die anderen damit umgegangen? Das ist das Wichtigste. Nicht, dass der Bruder oder die Schwester so und so das gemacht haben. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtige ist, wie gehen die anderen damit um? Wie geht die Versammlung mit so einem Fall um? Und wenn die Welt sieht, die haben das richtig behandelt, das ist in Ordnung gebracht, die haben sich davon distanziert, dann gibt es keinen Grund, aufzuhören zu evangelisieren. Da waren die Witwen nicht versorgt worden. Wieder ein Grund. Die lassen die alten Leute hängen. Guck dir mal an da. Guck mal an, wie sie da die behandeln. Die kriegen nicht mal was zum Essen da. Was haben die Apostel gemacht? Die haben 7 Leute abgestellt. Ihr bringt das in Ordnung. Und danach, jedes Mal, wenn irgendwo ein Problem Apostelgeschichte ist am Anfang, wenn das in Ordnung gebracht ist, es bekehrten sich wieder, es wuchs wieder, es ging wieder weiter. Warum? Weil die Sachen in Ordnung gebracht haben, die nicht in Ordnung waren. Und wenn es richtig in Ordnung gebracht wird, auch wenn Sachen verkehrt laufen, auch wenn Judas dabei ist, auch wenn der Petrus dabei ist, auch wenn andere Fälle passieren, es kommt darauf an, wie wir mit Sünde umgehen. Und der Herr stellt sich dazu. Es geht weiter. Manchmal ist auch die Aussage, es kommt doch keiner zu unseren Evangelisationen. Warum machen wir denn noch Evangelisationen? Ja, in Kolumbien kommt auch keiner da zu den Evangelisationen. Früher war das was funktioniert hat. Eine Evangelisationsveranstaltung am Sonntagabend, da war alles voll. Nach dem Krieg hat das funktioniert. Die Leute haben Durst gehabt. Das hat das interessiert. Die brauchten da keinen Kontakt dahin. Die mussten nicht jemanden kennen da. Aber heute, das funktioniert nicht mehr. Die sitzen alle zu Hause und sitzen vor ihren Filmen und gucken sich die Nachrichten an und surfen im Internet. Das interessiert dich nicht mehr, im Kalten dann noch in die Industriestraße zu gehen. Da will keiner mehr hin. Außerdem, was sollen denn die anderen sagen? Also, das interessiert heute keinen mehr. Die Frage ist, wenn es keinen mehr interessiert, wenn keiner mehr kommt, warum gehen wir da nicht hin? Warum suchen wir nicht die Leute, wo sie sind? Warum suchen wir nicht andere Methoden, um zu evangelisieren? Lass uns was anderes ausdenken. Ich bin jetzt 10 Tage hier und habe verschiedene Geschwister gefragt in verschiedenen Versammlungen, ob sich was tut. Und ich habe die unterschiedlichen Ergebnisse gehört. Also von es geht gar nichts mehr bis Bekehrung. Bekehrung, es bekehren sich ständig Leute. Ich erzähle gleich ein paar Beispiele. Ich denke, das Erste, was wir brauchen, wenn wir rausgehen wollen und sollen, der Herr sagt uns, wir sollen hingehen, dann brauchen wir einen Blick dafür. Wir brauchen das Herz dafür. Wir brauchen eine Vision dafür. Ich habe einen interessanten Satz als Jugendlicher irgendwo mal aufgeschrieben und ich habe ihn sogar die Woche im Internet gefunden. Da schreibt eine Frau, die heißt, ich kann nicht Französisch, Antoine de Saint-Exupéry oder so ähnlich. Ich glaube, es ist eine Frau, weiß nicht. Ein Mann. Danke. Der schreibt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen. Also das mach nicht. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen. sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Sehnsucht. Wenn ich nach USA will, wenn mir jemand schöne Bilder zeigt, oder von Australien, von den Kängurus und von dem Ayers Rock und so weiter, ich war noch nie da, dann, wenn ich da tolle Bilder sehe, dann kriege ich Sehnsucht dahin. Aber wenn mir einer sagt, du fang mal an zu sparen, dann vielleicht können wir nach Australien fahren, ja, was will ich denn da? Aber wenn ich Sehnsucht habe, nach Australien zu gehen, dann werde ich alles tun, um jeden Pfennig oder jeden Cent zusammenzukratzen und nach Australien fliegen. Genauso in der Evangelisation. Wenn wir keine Sehnsucht haben, Menschen zu erreichen, dass neue Versammlungen entstehen, dann brauchen wir nicht anfangen, Traktate zu verteilen. Dann machen wir es nur, weil wir es ja müssen. Weil wir haben ja den Auftrag. In Kolumbien hatten wir auch das Problem, es waren kaum noch oder keine Versammlungen mehr entstanden. Die Versammlungen waren alle zufrieden mit sich selbst und hatten ihre eigenen Probleme überall und so. Und wir haben dann überlegt, was können wir machen. Und dann hatten wir angefangen, in den Versammlungen darüber zu reden. Wir haben zum Beispiel in regionalen Brüdertreffen oder nationalen Brüderversammlungen haben wir einfach an die Wand eine Landkarte geworfen. Das ist noch nicht hier, zeige ich euch gleich. Und haben dann überlegt, wie viele Leute wohnen da, was machen die, wo gibt es Versammlungen. Ich guck mal gerade, ob ich das gerade mal vorspielen kann hier. Ja, da, genau. Also wir haben diese Karte genommen hier und haben gesagt, also das ist eine Landkarte von Kolumbien, hier das ist die Grenze, ist ein bisschen einfach die Landkarte so. Also hier ist der Pazifik, die Atlantikküste, hier unten ist Peru, hier ist Brasilien, hier ist Ecuador, Venezuela. Und wir haben dann eingezeichnet, wo sind alle Versammlungen, mit denen wir Kontakt haben. Wir haben festgestellt, die sind alle hier in diesem Bereich hier. Und dann gibt es noch hier oben, gab es noch einen Kontakt, der ist zwischenzeitlich weggefallen, aber generell waren alle Versammlungen hier. Und wir haben dann darüber nachgedacht mit den Brüdern, warum gibt es eigentlich hier keine Versammlung, gar keinen Kontakt, wir kennen da niemand, und warum ist eigentlich das alles so weiß hier? Und haben das mehrmals gemacht mit den Geschwistern, haben gesagt, oder haben auch vor dem Herrn überlegt dann, was müssen wir machen, oder ist es der Wille des Herrn, dass hier auch Versammlungen entstehen und hier unten? Oder hier an der Grenze nach Ecuador? Ist das der Wille des Herrn? Natürlich ist er das. Aber warum gehen wir da nicht hin? Was ist passiert? Und da haben wir ein bisschen darüber nachgedacht. Und dann, also erstmal die Vision geschaffen generell. Der Herr schickt uns raus und wir müssen gehen. Dann haben wir haben wir angefangen mit Hauskreisen zu arbeiten. Das macht ihr, glaube ich, auch hier ein bisschen so mit zu Hause bei euch, kleine Bibelrunden für die Nachbarn oder so. Und haben dann irgendwann mal gesagt, das war jetzt, wo wir gewohnt haben, in Pereira, wir wollen gerne in Samaria, wollen wir gerne Versammlung anfangen. Wir hatten dann schon eine kleine Gruppe zusammen und wir wollen gerne in der Richtung arbeiten. Und wir hatten dann angefangen, sonntags alle 14 Tage schon mal zusammen Brot zu brechen. Bei uns zu Hause hatten wir ein großes Wohnzimmer. Da waren einmal so 50 Geschwister ungefähr da mit Kindern. Da haben wir gesagt, Mann, wir sind eigentlich eine Gruppe, die ist groß genug, wir können anfangen. Da haben wir nochmal mit den Geschwistern im Zentrum eine Versammlungsbesprechung gehabt, wo alle zusammen waren. Da wurden verschiedene andere Themen besprochen und anderen haben wir auch gesagt, wir würden gerne anfangen, dort in Samaria Versammlung zu sein. Und dann ging es drunter und drüber. Ich habe gesagt, wie, ihr macht jetzt Trennung hier? Ihr wollt euch trennen? Das kann doch nicht sein. Jede Stadt hat eine Versammlung. Es kann doch nicht sein, dass ihr hier da euch distanziert von uns. Also war ganz schlimm. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, bleiben hier. Haben weiter dafür gebetet. Ein Bruder sagte, wo wir angefangen haben mit Hauskreisarbeiten, er sagte, wo wir ihn eingeladen haben, sagte, ja, ich mache mit. Aber red mir nie davon, dass es mal eine Versammlung wird. Hauskreis mache ich mit, Versammlung mache ich nicht mit. Die Brüder haben weitergemacht, diese Vision einfach zu verbreiten. Viel dafür wurde gebetet. Es wurden regelmäßig Informationen weitergegeben. Wie läuft es in Samaria, in dem Hauskreis? Wie viele Geschwister sind da? Wie viele neue Leute kommen dahin? Dann wurden in Kolumbien zum Beispiel in andere Bereiche Reisen gemacht und geguckt, was gibt's da, wie sind die Leute da, gibt's da schon irgendwelche ähnlichen Versammlungen, Brüder, offene Brüder oder was ist da eigentlich, gibt's da irgendwelche anderen Christen, sodass wir nicht da Konkurrenz machen, die wirklich das Wort Gottes gut lehren. Es wurde immer dafür gebetet und im Moment ist es so, in den letzten 4 Jahren sind in Kolumbien 7 Versammlungen entstanden. 3 davon alleine innerhalb von 2 Jahren in Pereira, wo die Geschwister am Anfang gesagt haben, wir machen hier keine Trennung. Auf einmal heißt es nicht mehr Trennung, sondern es heißt es Multiplikation. Es werden neue Pflänzchen gesät überall. Und in die große Versammlung im Zentrum passen 180 Leute rein, ist meistens sonntags auch voll. Kommen nie alle, wenn alle kommen, würden vielleicht knapp 300 da sein, zumindest als wir noch da waren. Und dann ist die erste Gruppe noch vor uns rausgegangen, noch vor Samaria ist eine andere Gruppe, hat angefangen. Da gab es am Anfang ein Loch, hatten eine Menge Geschwister gefehlt, vielleicht 30 oder 40. Nach ein paar Monaten war dieses Loch wieder voll. Dann ist eine andere Gruppe weggegangen, es waren weniger, waren vielleicht 25. Nach ein paar Monaten war dieses Loch wieder geschlossen. Es war wieder immer voll. Dann sind wir rausgegangen mit auch vielleicht 25, mit Kindern 25. Das ist wieder voll. Ich war zu Besuch da, das ist wieder voll. Und inzwischen denkt Pereira Zentrum nach, noch 2 gibt es, einen Hauskreis gibt es in einem Stadtteil. Hoffentlich wird das Versammlung. Und in anderen Stadtteilen, da gibt es keinen Hauskreis, aber da kommen sehr viele Geschwister her. Und die Geschwister beten konstant dafür, Herr, wir brauchen da, muss eine Versammlung hin. Das ist ein sehr großer Stadtteil, da wohnen Tausende von Leuten. Wir können nicht erwarten, dass die Tausende von Leuten in 2 Bussen einsteigen, damit sie hier zur Versammlung kommen. Da muss eine Versammlung hin. Also es muss eine Vision einfach da sein für die Arbeit. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie Paulus das gemacht hat. Römer 15, Vers 19b und 23. Da schreibt der Paulus, so dass ich, Paulus, von Jerusalem an und ringsherum bis Illyricum das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Also Jerusalem wissen wir, wo er ist. Aber Illyricum habe ich nicht gewusst, wo das ist. Muss ich erst mal gucken. Und dann sagt er, aber das habe ich da überall völlig verkündigt. Also die wissen alle Bescheid jetzt. Und dann, nun aber, da ich nicht mehr Raum habe in diesen Gegenden, sagt er, will er jetzt nach Rom. Will er da Richtung Spanien und Rom und so weiter. Also Jerusalem, kommen wir mal gucken auf der Landkarte, das ist hier unten. Ja, wo ist denn Illyricum? Das ist hier oben. Jetzt gucken wir mal auf eine, das ist leider eine Spanische, ich habe keine Deutsche da gefunden. Hier nochmal Jerusalem, das ist jetzt auf Englisch. Hier unten. Und Illyricum wäre dann also jetzt hier oben bei Sarajevo ungefähr. Und wenn wir jetzt mal zählen, wie viele Länder, also hier ist Israel, dann kommt da die Westbank, da im Norden wahrscheinlich, dann Libanon, Syrien, Türkei, Bulgarien, Mazedonien, Griechenland, Zypern war auch gewesen, Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und anfänglich Kroatien. Wann hat Paulus einen Römerbrief geschrieben? Weiß es einer? Ungefähr? Welches Jahr? Gerne?
50.
Ja, so in den 50er irgendwann. Ja, ich glaube so irgendwie Ende 50, Mitte 50. Wann hat er sich bekehrt? 56. Wann hat er sich bekehrt? Wann hat er sich bekehrt ungefähr?
30.
Ja, so Anfang, Mitte 30. Sagen wir mal Mitte 30 oder Anfang 30. Da hat er 25 Jahre gebraucht. Und dann sagt er, du da von Jerusalem an bis da oben habe ich alles erfüllt. Wir wissen alle Bescheid. Da ist kein Raum mehr, steht da. Da steht kein Raum mehr. Da ist nichts mehr, wo ich noch evangelisieren könnte, wo sie noch nicht gehört haben. In 25 Jahren. Wie lange bist du schon gläubig? Ich schon, seit ich das Evangelium schon gehört, da habe ich noch eine Flasche genuckelt. Kann ich es wenigstens sagen, ich habe meine Stadt erfüllt mit dem Evangelium? Oder meinen Stadtteil? Könnte ich das sagen? Sie wissen alle Bescheid? Oder könnte ich wenigstens sagen, meine Straße, da wissen alle Bescheid? Der Paulus hat
wusste, wofür er da war. Er war der Apostel der Heiden. Er war nicht nur der Apostel von Syrien. Er war nicht nur der Apostel von der Türkei. Er war der Apostel der Heiden. Eine große Aufgabe hat er ihm gegeben. Eine riesige Aufgabe. Nicht zu schaffen. Aber wenn er jetzt nach 25 Jahren sagt, du, ich habe das alles erfüllt, jetzt gehen wir weiter. Gewaltig. Aber der Apostel Paulus, nochmal zu dem Thema von eben, der war nicht alleine. Wenn du siehst, liest Apostelgeschichte oder wenn er seine Briefe schreibt, der erste Brief von Timotheus oder von Sosthenes, ja, die alle, die immer mit unterschrieben haben bei seinen Briefen, und Lukas, der mit ihm gefahren ist, und Silas, der mit ihm unterwegs war, da hat er überall, die haben doch gelernt bei dem Paulus. Und dann auf einmal konnte der Timotheus selbst losziehen. Schickt er den, wo hat er denn hingeschickt, den Timotheus? Nach Kreta. Ja, der Titus war das. Der Titus war in Kreta. Und der Timotheus war anders, woanders unterwegs. Der Silas, Barnabas, der am Anfang mit ihm gezogen ist, der hat plötzlich den Johannes Markus mitgenommen. Der wusste schon, wie es geht. Also konnte jemand anders mitnehmen. Und so hat Paulus irgendwann mit Hilfe von seinen aufgebauten Team, sage ich mal jetzt so ein bisschen auf unserem Deutsch, hat er diese ganze Region evangelisiert. Da waren überall Versammlungen entstanden. Ein gewaltiges Werk. Er hat nicht alleine gearbeitet. Das hat er nicht alles alleine gemacht. Aber Paulus wusste, wie er, 2. Timotheus 2, Vers 2, wie er anderen das beibringt, wie andere lehrt, die dann auch fähig sind, wieder andere zu lehren. Und so hat er diese ganze Region erfüllt. Hast du in deiner Stadt schon, oder habt ihr hier bei euch in Gummersbach, wissen es die Leute wirklich alle schon? Habt ihr daran gearbeitet? Wir in Pereira sind verantwortlich für ganz Pereira. Der Herr würde uns einmal fragen, warum haben die in dem Stadtteil das noch nicht gehört? Hättet ihr vielleicht einen Teil daran gehabt? Hättet ihr vielleicht da einen Hauskreis anfangen können? Hättet ihr vielleicht, weiß nicht, wahrscheinlich ist nicht die Aufgabe von jedem, rauszugehen und zu evangelisieren. Aber wir haben Verantwortung für die Menschen um uns herum. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Außerhalb von Gummersbach, wie sind die nächsten Orte? Gibt es da Versammlungen? Gibt es da Geschwister, die das Wort Gottes schriftgemäß lehren? Oder sind das irgendwelche komischen Richtungen, wo das Evangelium falsch verkündigt wird? Kann man da vielleicht noch was machen? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, hier irgendwann hier in der Mitte zu schneiden und sagen, okay, hier fangt dahin in der Richtung an. Wir gehen hier Richtung Süden. Ich weiß nicht jetzt, wo Süden und Norden ist. Oder sind wir so zufrieden und sagen, nee, Herr, wir sind so dankbar hier. Wir haben so schöne Harmonie unter uns. Es funktioniert so gut. Und wir werden alle hier gebraucht. Und wir sind alle so schön eingebunden. Wir waren ja schon immer hier. Aber die da hinten, mach du mal her, mach du das mal. Wir beten für Arbeiter weiterhin. Also erstens Vision schaffen. Wir müssen darüber nachdenken, das ist nicht das Endziel. Wir sind Anbeter, aber der Herr will Anbeter haben. Noch mehr. Meine Nachbarn, meine Kollegen, die anderen Orte sollen auch Anbeter werden. Wir brauchen diese Vision, die der Herr hatte. Als nächstes, wir müssen uns informieren. Wir müssen uns schulen, hatten wir eben schon drüber gesprochen, müssen uns einsetzen, müssen uns noch, wenn wir Evangelisten sind, müssen wir uns noch darin verbessern. Wir dürfen auch Material suchen, was wir gebrauchen, um neue Menschen zu erreichen. In Pereira hatte ich schon gesagt, sind drei neue Versammlungen innerhalb von 2 Jahren entstanden. Das ist nicht ganz einfach. Wenn eine große Versammlung ist und plötzlich entstehen 3 neue Versammlungen, meistens gibt es, also am Anfang gab es ein Team von Brüdern, verantwortlichen Brüdern. Am Anfang, als ich nach Pereira kam, waren es 12 Brüder da. Im Moment im Pereira-Zentrum sind nur noch 2 Brüder, hauptsächlich die als verantwortliche Brüder, alle sind verantwortlich, naja, auch der Letzte, auch die Kinder sind verantwortlich, aber die so die Last getragen haben der Versammlung. Und auf einmal sind von den 12 nur noch 2 da, die am Anfang da waren. Und die anderen? Ja, einige sind leider nicht mehr in dem Dienst dabei, aber andere sind einfach in den neuen Versammlungen. Und das ist ganz schön schwierig. wo ich jetzt bin, da war noch kein anderer von denen, die jetzt mit mir in Samaria sind, war vorher in der Brüderstunde dabei. Kein einziger. Noch nie, nicht ein einziges Mal waren die dabei. Aber jetzt auf einmal müssen sie alle mitarbeiten. Sind jetzt 5 Brüder in Samaria. Die sind, einer ist etwas älter als ich, zwei sind etwas älter als ich, vielleicht so Mitte 40. Der dritte ist, der andere ist so alt wie ich und der vierte, der ist noch jünger als ich. Und wir müssen die Verantwortung tragen für, 25 Geschwister, die Brot brechen, plus Kinder, plus den ganzen Stadtteil sind wir verantwortlich für, dass es evangelisiert wird, dass die Geschwister besucht werden und viele andere Sachen. Aber jetzt auf einmal, der Diego zum Beispiel, der hat im Zentrum, hat er nie was gesagt. Ein einziges Mal hat er einen Vortrag gehalten, am Sonntag, da haben die Geschwister die Ohren angelegt. Also und haben gesagt, naja, der muss erst noch ein bisschen Pause machen. Aber jetzt ist er ständig dran. Ist er ständig dran und kommt manchmal zu mir und sagt mal, guck mal, ich habe das so verstanden. Ist das richtig so? Oder was muss ich machen? Ich sage, komm mal, ich habe hier ein Buch, interessantes, lese das mal. Oder komm, wir setzen uns mal hin, gucken das nochmal durch, was du da aufgeschrieben hast. Aber der will. Der hat ihn einfach die Last aufs Herz gelegt und der hat früher nie Besuche gemacht. Und ich habe festgestellt, der Diego, super, ein Supermann zum Besuche machen. Toll. Hätte ich niemals von dem, niemals geglaubt. Aber der Diego ist einfach noch nicht, der ist noch nicht fest, also ist noch nicht perfekt, sage ich mal so. Hat noch Probleme in seiner Ehe, da müssen noch ein paar Sachen zu klären aus seiner Vergangenheit. Früher ist er mal vom Weg abgekommen, hat einige Sachen da schief gebaut und seine Frau vertraut ihm noch nicht immer so ganz so. Also muss man dann noch ein bisschen auch noch da auf der Seite helfen. Aber der will arbeiten. Dann ein anderer Bruder, in Kolumbien ist es so, die Versammlungen haben immer eine Singzeit. Die singen immer so 30 Minuten einfach singen. Und das wird oftmals dann ein bisschen geleitet. Da ist einer, steht ein Bruder vorne und sagt, ja, wir singen jetzt das Lied, hat manchmal was vorbereitet oder sagt, wer hat einen Wunsch oder so, wenn neue Lieder eingeübt. Und der Viktor zum Beispiel, der hat das noch nie im Zentrum gemacht, wüsste ich nicht, dass er es einmal gemacht hatte. Und auf einmal jetzt ist er mit Feuer und Flamme dabei. Und das war der gesagt hat, zum Hauskreis ja, aber Versammlung niemals. Und auf einmal war der am meisten geschoben hat. Wann fangen wir eigentlich an? Also wir brauchen die Vision, aber wir müssen auch geschult werden. Wir müssen uns hinsetzen, was hast du für eine Gabe, wie kann man dir helfen, was können wir verbessern. Und dann werden auf einmal neue dazukommen, wo wir dachten, na, mit dem konnten wir nicht rechnen. Also der schon mal gar nicht. Auf einmal ist er dabei. Auf einmal sagt er, könnt ihr bei mir mal zu Hause kommen, die Nachbarn da, die sind interessiert. Einmal neulich bei einem, der wohnte im Stadtteil, da habe ich einen Besuch gemacht, weil bei einem, er hatte sein Chef auf der Arbeit evangelisiert, ihm vom Herrn erzählt. Da hat er gesagt, kommen wir da mal hin. Ich sage, ja, kommen wir mal hin. Dann sind wir ein bisschen länger geblieben, bis um 10 Uhr. Um 10 Uhr abends sind wir da raus, ein ganz gefährlicher Stadtteil. Wir sind dann rausgefahren mit dem Auto. Und um 11 Uhr hat der Nachbarstadtteil den Stadtteil angegriffen und sind 5 Leute umgekommen dabei. Schwere Schießereien im Stadtteil. Aber der Mauricio, der hat seinen Chef gewonnen für den Herrn. Gewaltig, das hätte ich nie geglaubt. Große Probleme. Mit Schulden, ohne Ende Schulden, immer wieder. Er hat ein Haus gehabt, muss alles verkaufen, damit er seine Schulden bezahlen konnte. Schwierigkeiten mit den Kindern, in der Ehe und so weiter. Aber auf einmal fängt der an, zu evangelisieren. Er hat auf einmal gesagt, du, könnt ihr mir helfen? Ich muss mit meinen Schulden, komme ich nicht mehr weiter. Alles haben wir uns hingesetzt. Einer aus der Versammlung, der hat auch ganz so ein Minimum-Einkommen, sagte, du, ich helfe dir. Ich weiß, wo man einkaufen muss billig, wo man einkaufen kann. Ich weiß, wie man mit den Kindern in der Schule, Uniform und so weiter, wie man das alles günstig macht. Ich helfe dir. Ich verdiene das Gleiche wie du. Ich habe aber ein Haus, ich habe Internet und ich habe ein Motorrad. Und ich habe 2 Kinder, die studieren. Ich weiß, wie es geht. Dann habe ich gesagt, okay, setzen Sie sich hin, machen Wirtschaftsplan, Haushaltsplan. Und auf einmal funktioniert der Mauricio. Der stellt sich am Sonntag hin und leitet die Singzeit. Ich denke, was ist denn das? Auf einmal begrüßt er die neuen Leute, die reinkommen oder verteilt Liederbücher. Aber so, wir müssen einfach alle mitarbeiten und keine Angst haben, wenn wir hier irgendwie 2 Gruppen machen, eine da und eine da, das ist keine Trennung. Auf einmal fangen an, Leute mitzuarbeiten, die vorher gesagt haben, na komm, die können das doch da vorne, die machen das doch ganz gut. Der Werner, der predigt ja sowieso schon, dann reicht ja auch eigentlich. Also, wir müssen ein bisschen das Ganze auch organisieren. Ja, wir müssen strategisch denken. Und ich denke, das ist auch Geistesleitung. Wenn wir uns leiten, wenn wir Landkarte, wir haben Pereira Landkarte genommen. Die ganze Stadt, Stadtkarte hin aufgemalt, wer kommt woher? Wo kommen die Leute alle her? So, aha, warum kommen da so viele her? Ja, weil da so viele wohnen. Ja, ist denn da ein Hauskreis? Nein. Okay, wer kann da den Hauskreis machen? Beten dafür. Herr, zeig, wer soll die Arbeit übernehmen? In welchem Haus soll es stattfinden? Und wenn es der Herr will, dann wird er es machen. Aber wir haben zumindest gesagt, Herr, da ist was. Da sitzen welche. Die wollen. Wir wollen bereit sein, Herr. Wenn du es willst, dann fang jetzt da bitte an. Und wenn nicht, dann machen wir es in dem Stadtteil. Aber wo du willst, wir sind bereit, dein Evangelium weiterzusagen. Und das braucht gewisse Organisation. Aber Organisation unter Geistesleitung. Ja, einmal in meiner Versammlung, da habe ich gefragt, sag mal, wer hat sich hier als letzter bekehrt aus dem Dorf? Nicht von den Kindern, von den Erwachsenen, von den Familien, sondern wirklich aus dem Dorf. Wer war da zuletzt dazugekommen? Und es war gerade der Bruder, mit dem ich da gesprochen hatte. Dann sagte ich, vor wie vielen Jahren hast du dich bekehrt? Ja, vor 50 Jahren. Keiner mehr dazugekommen. Dann bin ich nach Kolumbien gekommen und habe das den Geschwistern erzählt und gesagt, ja, dann hätten wir hier schon lange zugemacht. Sind wir einfach zufrieden, wie es ist? Oder sagen wir, Herr, du hast uns hier was aufs Herz gelegt. Wir müssen rausgehen. Das Thema hatte ich genannt, loslassen und gehen. Loslassen von dem, wo es immer so schön war, von meinen lieben Freunden, die ich jeden Sonntag sehe, die ich immer einlade oder die mich immer einladen oder wo wir schöne Frauenkränzchen haben oder die Kinder oder so. Loslassen. Wir müssen loslassen, damit wir gehen können. Es geht nicht anders. Für mich war es schwierig. Ich habe gern immer meine Kontakte gepflegt, hatte viele Kontakte. Jetzt, wo ich in Kolumbien bin, ich komme nach Hause, hier kennen die Leute nicht mehr. Ich habe meine Kinder ins Schwimmbad genommen und bin reingegangen, habe die mir entgegenkamen, so gegrüßt. Irgendwann höre ich hinter mir Roland. Ich denke, ja, kenne ich dich? Ja, ich bin doch der. Ich sage, oh, bist du groß geworden? Nicht mehr gekannt, keinen Kontakt mehr. Schwierig, es tut mir weh, sowas, Kontakte loslassen. Aber es geht nicht anders. Aber wir dürfen neue Kontakte knüpfen. Wir dürfen Menschen für den Herrn gewinnen. Das ist was Großartiges. Stellt euch mal vor, Gummersbach, da passen zwei Versammlungen locker hin. Und hier außenrum. Jedes Dorf kann seine Versammlung haben. Wo ich herkomme, Dillkreis, da 10 Minuten mit Auto, komme ich bestimmt in 5 Versammlungen. Aber wir sind stehen geblieben. Es gibt dann keine neuen mehr. Warum? Der Herr schickt uns immer noch mit dem Gleichen. Mit den gleichen Worten. Geht hin. Ich habe ein bisschen Material mitgebracht, was ich gefunden habe. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Mir war es immer, früher wusste ich nicht, ja, was macht man denn in so einem Hauskreis? Oder was macht man denn wie gewinnt man denn Menschen irgendwie? Oder wenn ich jetzt da mit dem Nachbarn rede, was sage ich dem denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt auf den grünen Zweig da? Wie komme ich denn jetzt auf den, dass ich ihm was mitteilen kann? Das ist ja gerade das Schwierige. Man redet über Gott und die Welt, aber über Gott redet man eigentlich nicht. Ja, über alles redet man, aber über das Wesentliche weiß man nicht, wie man das sagen soll. Oder wie macht man einen Hauskreis? So, wie macht man das so, dass die Leute sich dafür interessieren? Wie kommt da einer hin? Weil wir können ja auch zusammen nett Kaffee trinken zu uns zu Hause, aber trotzdem sitzt ja noch kein Unbekehrter dabei. Und ich denke, da ist es wichtig, einfach ein bisschen gutes Material zu haben. Einmal das eine Buch, das hatte ich eben schon mal gezeigt, was ich gerade lese, Die verlorene Kunst des Jüngermachens aus dem Bethanien Verlag, gibt es gebraucht, bei Amazon habe ich geguckt, 5 Euro aufwärts. Ist keine große Investition, aber ein interessantes Buch, wo auch die Grafik vorkommt, die ich eben gelesen habe. Und was interessant ist, hier gibt es verschiedene Themen am Ende, so 26, 30 Themen, wo einfach zum Beispiel das Thema Trennung von Sünde. Und dann steht da das Ziel, was ist das Ziel, was kann man tun, Material, Literaturempfehlung, Bibelstellen und so weiter, stille Zeit, was ist das, Sieg über die Sünde, Heilsgewissheit und so weiter, wo einfach ein paar Bibelstellen dazustehen, was musst du beachten, was ist das Wichtigste am Thema und fang an zu arbeiten. Also ein ganz praktisches Buch, viele gute Hilfen dabei, wenn jemand schon jemand hat, der interessiert ist. Dann habe ich jetzt das Buch gefunden, das ist aus einem neuen Verlag, der heißt Rigatio, das ist von der Firma Buhl Data Service, glaube ich, in Sechshelden. Die haben das Material entwickelt oder beziehungsweise übersetzt. Das ist ganz neu rausgekommen. Ich weiß auch nicht, was es kostet, weil wir es geschenkt gekriegt haben. Da gibt es einen Kurs, wenn jemand schon gläubig geworden ist, was mache ich mit dem? Und dann gibt es hier Fragen und gibt auch sogar noch ein Buch dazu, wo die Antworten schon sind. Und es gibt gleichzeitig einen Film dazu, den man dann jedes Mal als Einleitung gucken kann. Den Spuren Jesu folgen, Rigatio von Dan Spader oder so heißt er auf Englisch. Da gibt es auch Flyer, ich kann euch den einen Flyer, wenn ihr wollt, gerne hier lassen, hier den hier, über dieses Material. Ich habe es noch nicht durchgearbeitet, ich habe nur von der Versammlung Sechs Helden da gehört, dass es gutes Material ist. Dann dieses Material hier, kennt ihr vielleicht auch, das ist von NTM, genau, auf festen Grund gebaut, in 50 Lektionen durch die Bibel. Ein großes Buch mit vielen Fragen und vielen Antworten. Und da fragt man sich ja, wer liest denn sowas? Interessant. Ja, aber in Sechs Helden ist ein Geschwister-Ehepaar, ich sage jetzt nicht, wer das ist, die haben eine Firma, eine große Firma, 500 Mitarbeiter. Und die Frau, die Chefin also, die macht das mit den Arbeitskollegen in der Mittagspause. Dreimal die Woche trifft sie sich damit mit ihnen. Haben sich vor kurzem 4 Leute bekehrt. Und weil das Material zu Ende gegangen ist, haben sie dann dieses Material genommen und machen damit weiter. Es bekehren sich Leute. Wir müssen nur wissen, suchen wie. Ja? Wir müssen nur mal gucken, wie. Es ist nicht immer die Evangelisation Sonntagabend hier. Das funktioniert in letzter Zeit nicht mehr. Auch nicht in Kolumbien. Wir müssen einfach andere Wege finden. Dann gibt es den TIC-Kurs, weiß nicht, ob ihr das kennt, Training im Christentum, Band 0 bis Band 6, glaube ich, wo auch einfach Hilfen sind. Man muss ja nicht alles nehmen. Man kann sich auch noch was aussuchen oder ein bisschen rauskopieren oder ein bisschen, ja, die Frage gefällt mir jetzt nicht. Oder dann mach es ein bisschen anders, aber mach was. Überleg dir, was kannst du machen. Schau mal nach im Buchladen im Christlichen. Was kannst du für Material benutzen? Oder frag andere, was benutzt ihr denn? Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass die Menschen um uns herum verloren gehen, ohne vom Herrn zu wissen. Dann gibt es ein anderes Heft, das habe ich leider in Kolumbien, Peter Güttler, Aufbruch in ein neues Leben. So ungefähr diese Größe, so ein ganz schmales Heftchen, so wie Folge, wie heißen die kleinen Heftchen da, Folge mir nach oder so. Der beste Freund, so ungefähr die Stärke ist das, ganz einfach zu lesen mit Fragen, wo du einfach 2 Heftchen kaufst, die kosten 1 Euro irgendwas und dann kommen wir lesen das zusammen. Wir arbeiten das mal durch mit dem Ungläubigen. Und dann müssen wir die Türen aufmachen und losgehen. Wenn wir wissen, also was für Material wollen wir benutzen, dann fangen wir mal an. Ich habe mal ein bisschen gefragt, habe ich euch schon gesagt, wie sieht es aus hier im Dielkreis und in Deutschland? Und finde ich sehr interessant. In Haiger, kennt ihr vielleicht Haiger, da auf der B45, bisschen weiter unten, da habe ich einen früheren Schulkameraden, der ist mit mir in die Schule gegangen, der Nachbar von mir, der ist auch in einer anderen Gemeinschaft. Und der geht da jetzt in, ich glaube, es ist eine Brüdergemeinde. Und da habe ich mal gefragt, wie geht's bei euch da? Ach, naja, letztes Jahr hatten wir 30 Taufen. Ich sage, was habt ihr gehabt? 30 Taufen? War das, habt ihr so viele Kinder oder was? Ich sage, nee, alles Leute hier aus dem Ort. Ich sage, wie macht ihr das? Er sagt, wir haben auf der Straße Volleyball gespielt. Und da kamen die Jugendlichen da außen herum und haben wir evangelistisches Volleyball gemacht. Und jedes Mal, wenn wir Volleyball spielen, zwischendurch Pause, kurzen Andacht, kurz was singen, weiterspielen und danach laden wir sie noch irgendwo ein. 30 Leute evangelisiert in einem Jahr, stellt euch mal vor. Das ist ja Wahnsinn, es funktioniert ja in Deutschland. Aber das funktioniert leider nicht mehr so, wie wir uns das manchmal vorstellen. Hier müssen sie reinkommen. Sondern hingehen, raus auf die Straßen, an die Zäune, an die Hecken und da evangelisieren. Ich denke, es funktioniert noch. Ich habe gehört, in Dillenburg gibt es etwas, das heißt SAT, weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das heißt Sonntagabendtreff. Und das wird gemacht, das macht jemand von den Freien Brüdern in dem Haus von der Freien Evangelischen Gemeinde. Und da kamen letztes Jahr jeden Sonntagabend im Schnitt über 1000 Jugendliche hin. Über 1000 Jugendliche in Dillenburg. Und dieses Jahr wollen sie 1500 erreichen, die da hinkommen und das Evangelium hören. Die machen vielleicht den Stil ein bisschen anders als wir. Die machen ziemlich moderne Musik da, christliche Musik. Danach kommt eine Ansprache. Ich habe also verschiedene gehört, ich habe verschiedene Jugendliche gefragt. Warte mal da, ja, wie lang ist das? Ja, zwischen 15 Minuten und 45 Minuten. Die wussten nicht genau. Die gucken nicht auf die Uhr, haben sie gesagt. So lange die Ansprache da. Aber sehr klares Evangelium, Bibelbetrachtung, fortlaufend teilweise. Und danach noch Zeugnisse und so weiter. Und dann gehen die wieder nach Hause. Aber jeden Sonntagabend wollen die 1500 Jugendliche dahin haben. Da habe ich gesagt, ja, wer sitzt denn da? Warum gehen die denn dahin? Ja, manche gehen dahin, weil sie jemanden treffen wollen, irgendwie die Mädels gucken oder so. Und andere wollen dahin, weil sie abends nichts zu tun haben. Und andere wollen die Botschaft hören, andere wollen Musik hören. Und ja, sind das Christen oder sind das Ungläubige? Und hat die eine gesagt, aus meiner Klasse, die Hälfte geht dahin. Ich sage, sind das Gläubige? Nee, sind keine Gläubigen. Verhalten sie sich wie Gläubige? Nee, sind keine Gläubigen. Ja, was machen die denn da? Ich weiß auch nicht, was die da machen. Die hören das Evangelium auf jeden Fall. Das ist eine ganz andere Methode. Ich will jetzt nicht sagen, mach das Gleiche da hier. Ich war da noch nicht da. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber ich finde es interessant. 1500 Jugendliche. Und die kommen von weit her, um da das Evangelium zu hören. Also ist doch irgendwie Durst da. Dann hatte ich erzählt mit der Schwester, mit der Chefin von der Firma, die diesen Kurs macht, mit ihren Mitarbeitern, wo sich 4 bekehrt haben. 4 sind 4. Wenn ich 4 erreiche, du 4 erreichst, dann müssen wir hier anbauen. Wenn jeder 4 erreicht. Den Walter Mauerhofer kennt er vielleicht aus Österreich. Da hat er eine andere Methode, hat er ihm geschenkt. Da hat alles Mögliche versucht, habt ihr vielleicht sein Buch gelesen, seine Biografie. Jetzt hat er angefangen, also dann irgendwann Gartenbauvorträge zu machen. Ja, wie? Gartenbauvorträge? Da bekehrt sich doch keiner. Na klar, hat er mir gesagt. Ich bete immer, dass diese Saat aufgeht. Und dann verkauft er da irgendwelche Schoten von irgendwelchen Erbsen und so und bete, Herr, lass die bitte wachsen bei den Leuten. Lass die bitte wachsen. Die sollen wieder hierher kommen zu meinen Vorträgen. Und in den Vorträgen verschenkt er die Säcke da, die mit den Saatgut. Und dann zeigt er Bilder, wie man Bohnen sät. Heute Abend Thema Bohnen säen. Und dann zeigt er, wie er das macht in seinem Garten. Er hat einen Schaugarten um sein Haus rum. Ich war da gewesen in Österreich. Einen super tollen Garten. Also das ist vom Feinsten. Er weiß genau, welcher Salatkopf neben welcher Gurke stehen muss, damit die Schnecken von dem nicht darüber springen und so weiter. Und da kommen Jugendliche aus den Versammlungen, holt er da und sagt, da könnt ihr bitte meinen Garten in Ordnung bringen. Dann stehen die da und hacken Gemüse und so weiter, Unkraut. Aber nicht, damit er die besten Tomaten hat. Oder damit seine Familie am gesundesten von allen in den Himmel kommt. Das ist nicht seine Idee. Seine Idee ist, Leute einzuladen. Lädt die Leute ein, macht Schauführung in seinem Garten. Geht einmal rum, zeigt den, ja, guckt euch mal die Erdbeeren an, die müssen so und so und das müsst ihr dann das daneben machen und der müsst ihr das hinstellen und dann funktioniert das so und der Boden muss so und so. Und jetzt lade ich euch noch ein, alle zu mir zum Kaffee trinken rein. Ja, wie? Ja, klar, meine Frau trinkt einen Kaffee, setzt wir alle hin. Dann sitzen sie da drin und dann gibt es noch ein evangelistisches Wort da. In seinen Vorträgen dann sagt, ich war da drin, hat er über Bäume irgendwas gemacht, über eine alte Eiche. Dann hat eine alte Eiche gesagt, guck mal, wie die Eiche da in dem Boden verankert ist mit den Wurzeln. Stellt euch das mal vor, so müsst ihr, liebe Geschwister, liebe Freunde, er redet immer so im Schweizer Slang, so müsst ihr in dem Wort Gottes verbunden sein. So, ja, und dann redet er wieder weiter. Das war sein erster Vortrag. Da hat er nicht viel gesagt. Fantastische Bilder, riesige Leinwand mit, weiß nicht, wie viel Projektoren, die da, das ist fast wie ein Film läuft das Ganze ab da drin, mit riesigen Dias. Und dann der nächste Vortrag geht es ein bisschen weiter. Die Leute haben Interesse, legt überall eine Einladungskarte hin, sagt, schreibt deinen Namen drauf und ich lade dich persönlich ein für meinen nächsten Vortrag. Die Leute schreiben alle ihre Adresse auf, Telefonnummer, der ruft da an, du, ich bin jetzt, nächste Woche bin ich wieder da, lade dich herzlich ein, bist wieder eingeladen bei meinem Vortrag, Thema so und so. Große Einladung auf der Straße und nächstes Mal geht es nicht über Bäume, geht es über die Alpen, die Schweizer Alpen. Aber er bringt wieder mehr. Und so macht er 3 Vorträge, so Basisvorträge und sagt er, in dem ersten Vortrag da kommen 300 Leute. Der zweite kommen nur noch 150, der dritte kommen noch 50. Aber die 50, die kommen, da weiß ich bei meinem vierten Vortrag, wo es über Leid geht, warum lässt Gott das zu, da sind nochmal 30 Leute in meinem Vortrag drin. Und die 30, die kommen auch zum vierten und fünften Vortrag und mit denen, die da noch übrig bleiben, da fange ich Hauskreis an. Und das ist mein Schwiegersohn, der macht meinen Hauskreis dann. Und wenn ich da Versammlung ist, dann ziehe ich wieder in die nächste Stadt. Dann kaufe ich ein neues Haus, dann baue ich wieder einen neuen Garten, lege ich wieder an und dann fange ich wieder das Gleiche an. Er hat einige Versammlungen gegründet in Österreich. Mit was? Mit seinem Hobby. Gartenbauen. Was hast du für ein Hobby? Stricken? Mach Strickstündchen. Ja, leite deine Nachbarn ein. Fang da an. Tick, 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 tick. Und dann, ja, ich lese euch noch was vor, morgen habe ich einen Kalenderzettel gelesen oder hier ein interessantes Buch, lese ich euch einen Ausschnitt daraus vor und weiter geht's. Nicht abschrecken die Leute, interessieren, säen, beten. Herr, du willst, dass hier Versammlung entsteht, du willst, dass die Menschen bekehrt, benutze mich dabei und ich will säen einfach. Du musst das Wachstum geben, ich will einfach nur säen. Ich habe gehört, beim PIT funktionieren evangelistische Hauskreise für junge Leute und auch für erwachsene Leute. Es bekehren sich Menschen dort in, wo ist das, in Strombach, in der Versammlung, einfach arbeiten. Und wenn ihr denkt, okay, Gummersbach, okay, weiter rausgehen, an die Küste, oben an die Ostsee, bis an die Alpen, Deutschland ist groß, Polen, Rumänien, Kolumbien, schickt mal ein paar Leute rüber. Kommt uns mal besuchen, schaut es euch mal an. Ich kann nicht sagen, ich bin kein Missionar, wenn ich noch nie da war. Wenn ich es noch nie probiert habe. Wenn ich noch nie irgendwie Sachen gegessen habe, die man hier nicht isst. Schmecken euch Ameisen? Schmecken gut, sage ich euch. Kann ich euch sagen. Kann ich euch empfehlen. Am besten sind sie so ein Spiegelei und da geröstete Ameisen drin. Wunderbar. Aber diese Größe, nicht diese kleinen. Also so ein kleiner Finger, so halber Finger oder so. Wunderbar. Aber versucht es einfach mal raus. Rausfahren. Unterstützt mal die Missionare, die nach Afrika gehen. Sagt mal hin. Mal hören, toll, was du machst. Schön. Habt ihr noch was mitgebracht? Hier, Nutella-Glas. Gibt es da unten bestimmt nicht. Aber essen wir alle gern. Einfach die Leute ermutigen, rausfahren und gucken. So bin ich nach Kolumbien gekommen. Den Freimut Staus da besucht. Der hat da irgendwo im Süden von Bogotá im Stadtteil Fenster eingebaut in der christlichen Schule und Tische und Stühle repariert. Ich dachte, ich komm dir mal besuchen. Ja, kommst mal vorbei. Da hat es eingeschlagen. Bin ich hängen geblieben. 2 Jahre später war ich selbst da. Einfach nur rausfahren, gucken, was gibt's. Ich denke, wir dürfen da ein bisschen, ein bisschen christlichen Tourismus machen. Ja? Also nicht den Leuten da, die meinen, die müssten dann uns durch ganz Afrika führen, aber einfach gucken, was macht der Herr, was tut der Herr in anderen Bereichen und Türen aufmachen, gucken, uns interessieren und dann loslassen. Jemand hat gesagt, wenn du bei älteren Leuten zu Besuch bist, dann wirst du wahrscheinlich alles in Ordnung finden. Also du wirst, die Vase steht da und der Krug steht da und daneben stehen die getrockneten Blumen und daneben ist das. Und wenn du in 2 Jahren wiederkommst, ist es ganz genau an seiner Stelle. Es hat sich nichts. Sogar die Stühle stehen noch da und die gleiche Tischdecke über dem gleichen Sofaschemel da. Es ist alles noch gleich. Aber wenn du zu uns nach Hause kommst, wir haben Kinder, dann siehst du, es ist ein Durcheinander da. Es ist ein Chaos manchmal, ja, wie das Lego da rumliegt und die Puppen und die Barbies und der Boden voller so kleiner Tapsen da überall von draußen. Es ist einfach ein bisschen Durcheinander da. Und das ist das Problem. Wir haben uns gewöhnt an unsere schöne Ordnung hier. Es ist alles schön. Alle wissen, wie sie sich verhalten müssen. Alle wissen, in welcher Tür man reinkommt, welche Tür man rausgeht. Alle wissen, wie du was anfängt und welches Lied man wann singt und so weiter. Und jetzt kommt in Kolumbien plötzlich einer rein, wir sind mitten in der Gebetsstunde, der setzt sich da hin und steht auf, sagt, war noch nie da, sagt, ihr betet gerade, ja, ja, könnt ihr für mich beten, ja, was hast du denn? Ja, es klemmt hier oben im Halswirbel, da, irgendwas habe ich da verrenkt oder so, es tut mir aber ziemlich weh, ja, machen wir. Ja, aber ich habe hier noch so eine Ölflasche, steht doch irgendwo in der Bibel, dass man den Kranken mit Öl salben soll, oder? Könnt ihr mich gerade noch salben und dann für mich beten? Alle gucken unter den Tisch, was sich da bewegt. Der Peter Nann ist aufgestanden und hat gesagt, ja, gib mal her. Hat ein bisschen aufgeschüttet, reingeschmiert, haben wir für ihn gebetet, weiter geht's. Ja, wenn Kinder da sind, gibt's Unordnung. Wenn nur Erwachsene da sind, hat alles seine Ordnung. So auch im geistlichen Leben. Wenn hier auf einmal Neubekehrte reinkommen, werden Sachen auf einmal ganz anders. Ja, habe ich gehört, da im Delkreis war in einer Versammlung, kam irgend so ein Neuer rein, der hatte so eine Kappe auf, so eine Batschkappe, sagen wir immer so, und so eine Schirmmütze. Hat sich da reingesetzt und geguckt da, und da stand ein Bruder auf, sag mal, schämst du dich nicht, in der Gegenwart des Herrn den Hut aufzuhaben? Der ist nie mehr wiedergekommen, logisch. Ja? Wo Kinder sind, gibt es Unordnung. Werden Sachen auf einmal anders. Auf einmal schlägt einer mitten in der Brotbrechenstunde ein evangelistisches Lied vor. Katastrophe! Was ist denn das? Unordnung, Kinder, weiter, singen wir das Lied, danach geht's weiter, kein Problem. Nachher erklären wir es dem draußen oder gibt noch wichtige Sachen für den. Aber es gibt einfach Unordnung, es ist normal, wenn sich Menschen bekehren. Aber sind wir bereit dazu, dass plötzlich Sachen anders laufen? Dass plötzlich Durcheinander reinkommt? Dass nicht mal so ruhig ist, weil irgendwo einer das nicht kapiert hat, dass man den Mund hält in der Versammlungsstunde, so nicht laut spricht oder so. Es wird einfach anders. Aber wollen wir das? Wollen wir wieder dieses Geräusch von Kindern überall in unserem Spielzimmer haben? Oder wollen wir lieber, dass alles seine Ordnung hat und lieber so sein, wie wir sind? In Samaria bei uns kam rein, Gebetsstunde, und dann haben wir plötzlich kamen neue Personen dazu, interessiert, ja, komm, komm mal mit, kam sie mit. Dann haben wir gebetet. Auf einmal fängt sie auch an zu beten. Was machen wir jetzt? Gucken mich alle an. Ich sage, warum guckt ihr mich an? Ja. Lass mal. Und der hat dann noch 2-3 Mal gebetet und dann haben wir gemerkt, der hat wirklich Interesse. Also reden wir mit ihr. Und was willst du? Wo kommst du her? Und so. Und dann irgendwann haben wir dann auch mal nachgeschaut, was da steht in der Bibel und hat es kapiert. Kein Problem. Aber am Anfang durcheinander. Ja, Sachen, die man so nicht erwartet. Jetzt haben wir einen dabei, der kommt, ein Schuster, der läuft mit so einer Kiste auf der Straße rum und repariert Schuhe. Der setzt sich da rein und schnarcht. Wunderbar, wie der schnarcht. Aber der ist da. Den schmeißen wir nicht raus. Der ist herzlich willkommen. Der riecht ein bisschen streng, weil der schläft auch auf der Straße. Aber es macht nichts. Der Herr hat Interesse an diesem Menschen. Dann kommen die Leute zu spät. Ihr wart ja heute einigermaßen pünktlich. Da ist es so, also wenn wir dann anfangen, Brot brechen, da kommen die Leute noch, wenn das Brot rumgeht, kommen die immer noch rein da und immer noch durcheinander und so. Und dann kommen die schon für die nächste Stunde. Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Aber hoffentlich bekehren die sich und hoffentlich irgendwann haben sie es kapiert und kommen pünktlich. Oder sie quatschen in der Stunde. Das ist, oder die Kinder quaksen. Dann kommen ein junges Ehepaar kommt rein und ist ein Baby in der Hand. Oder so ein Kleinkind. Und es fängt fürchterlich an zu brüllen. Und die fühlen sich dann unwohl. Die sind zum ersten Mal da und alles ruhig und dann so ein Baby, was da schreit, die fühlen sich unwohl. Und der dann an dem Wort gedient hat, in dem Moment, hat gesagt, du, das stört uns gar nicht. Wir sind froh, dass ihr hier seid. Lasst das Kind, das ist ganz normal, das stört uns überhaupt nicht. Lass es ruhig da ein bisschen quaksen. Ist einfach normal, wenn Kinder da sind, ist Unordnung. Wenn geistliche Kinder da sind, ist auch da ein bisschen Unordnung. Aber das lernen sie dann später, weil Kinder fallen immer ein bisschen hin. Ja, und dann hatte ich schon gesagt, alte Kontakte haben wir so gern, aber wenn wir rausgehen, dann ist es so, dass du die erstmal verlierst wahrscheinlich. Freundschaften, alte Freundschaften, wo ich jeden Sonntag gesehen habe, neue Versammlung anfängt, auf einmal siehst du die Leute nicht mehr. Es wird nicht mehr wie vorher sein, aber es wird anders sein. Wir werden uns freuen, du wirst dich freuen, weil auf einmal sind wir vom Herrn, hat er gezeigt, neue Versammlung in, weiß nicht wo, hier in der Nähe. Aber dann bist du gefordert. Dann denk nicht, dass du immer noch in der Bank sitzen kannst und warten kannst, dass der Bruder X wieder ein Lied vorschlägt, dass der andere wieder betet und dass irgendwie einer einen Vortrag hält. Dann bist du auch dran. Und das ist toll. Das ist toll. Auf einmal hast du deine Daseinsberechtigung gefunden. Du weißt ja schon hoffentlich, was deine Gabe ist. Auf einmal wirst du gebraucht. Auf einmal sagt der Herr, du, jetzt bist du dran. Welches Lied? Sprich mal ein Gebet. Das ist am Anfang schwierig. Aber da mussten wir alle durch. Und dann irgendwann entsteht die Versammlung. Aber dann ist wichtig, daran zu denken, das ist nicht das Ende, wenn eine neue Versammlung entsteht. Sondern es geht weiter. In Samaria haben wir den Geschwistern gesagt, wir fangen jetzt an mit Versammlungen. Haben ganz gleich am Anfang gesagt. Aber unser Ziel ist nicht, dass hier Versammlung ist. Unser Ziel ist, dass wir rausgehen und dass wir irgendwann wieder neue Versammlungen entstehen lassen. Oder dass der Herr das wirkt, dass wir wieder irgendwo weiter sehen. Und wir haben dann angefangen, in dem nächsten Stadtteil, der hinter uns ist, Hauskreis machen. Wir wollen, dass raus, weiter aus Pereira raus, andere Versammlungen entstehen. Also müssen wir das in den Herzen sehen, in den Neubekehrten, sofort. Ihr müsst mitarbeiten, weil der Herr hat uns hier hingestellt mit dem Auftrag. Wir müssen bis an das Ende der Welt gehen. Von hier aus ist Kolumbien sowieso schon Ende der Welt, aber es gibt noch mehr Ende der Welt dahinter. Und da muss man auch noch hingehen. Also denkt bitte mit. Ihr seid hier, aber es kann sein, ihr seid morgen, schickt der Herr euch weiter. Wir müssen weiter rausgehen. Und irgendwann, hoffentlich, wollen wir aus Kolumbien Missionare raussenden. Wir haben den Geschwistern gesagt, es kann nicht sein, dass hier von Europa die Leute hierher kommen und hier evangelisieren. Ihr müsst hier rausgehen. Ihr müsst rausgehen zu den Indianern, ihr müsst rausgehen nach Ecuador oder nach Venezuela oder sonst wohin. Ihr seid dran, bereitet euch vor. Und die Geschwister müssen lernen, selbstständig auch finanziell zu sein. Es kann nicht sein, dass Kolumbien vom Ausland abhängig ist. Ist zwar ganz nett, dass man am Anfang, wenn man ein Projekt aufbaut, irgendwo da vom Ausland Hilfe kriegt. Ist auch biblisch, denke ich. Aber die Geschwister in Kolumbien müssen sich darauf vorbereiten. Irgendwann wollen wir einen Missionar aussenden. Und den müssen wir unterstützen. Da kann man nicht warten, dass die von USA oder von Berlin oder sonst irgendwo da uns einen dicken Scheck senden. Es muss aber in den Herzen gesät werden, die Vision. Ja, dann haben wir In Samaria hatten wir erst angefangen, erzählen ein bisschen auch so direkt, wie es passiert ist. Also hatten wir angefangen, einen Hauskreis machen. Und bei einer Schwester, die hatte ein ganz kleines Wohnzimmer, so gerade so die Ecke da hinten. Da haben wir uns versammelt und waren immer so 8 bis 10. Und irgendwann hat ein Bruder gesagt, er zieht weg und er hat da ein Haus. Und dieses Haus ist einfach so ein Schuppen, ein bisschen größerer Schuppen, so 6 mal 9 Meter. Das war so ein Stock mit so einer Deckenplatte drin. Das war so ein Eisenwarenhandel, also Nägel und Schrauben und Rohre und ein bisschen Zement und so. Konnte man da kriegen. Und er hat gesagt, wollt ihr das mal mieten hier? Dann haben wir gesagt, ja, okay, probieren wir mal. Und da haben wir dann so eine riesen Aufschrift angebracht, eine Leuchtschrift außen, Versammlungsstunden hier, christliche Versammlung, Samaria, seid alle eingeladen. Und dann haben die Geschwister angefangen zu evangelisieren. Aber ein Schwerpunkt war Gebet. Und die wollten das alle so. Wir wollten Sonntag, war das nach der Wortverkündigung, kurze Gebetszeit. Können jeder sagen, welche Gebetsanliegen, für wen wir beten sollen, wichtige Sachen, nur wichtige Sachen. Und da hat ein Bruder einfach dafür gebetet. Dienstagsabends, wir haben da so ein Bibelseminar, wo wir einen Tisch hinstellen und zusammen verschiedene Emmaus-Bibelkurse durchgehen. Danach Gebetszeit. Donnerstags nach der Versammlung, nach der Wortbetrachtung, Gebetszeit. Samstagmorgen, alle 14 Tage, Gebet von 6 Uhr bis um 8 Uhr am Morgen, Gebetszeit. Einmal die Woche gibt es eine Gebetsnacht, wo wir anfangen um 7:30 abends, treffen wir uns. Und es geht meistens bis um 1 Uhr, manchmal ein bisschen weniger und einmal sogar bis um 5 Uhr morgens, wo wir einfach beten zusammen für die umliegenden Menschen. Kann jeder seinen Nachbarn nennen, jeder seinen Arbeitskollegen, haben wir alle auf eine Tafel vorne und dann beten wir für diese Menschen ganz speziell. Da haben wir wirklich ganz große Sachen erlebt. Wir haben das Versammlungshaus, das ist das zweite Haus vom Eckhaus weg, also die sind alle zusammengeklebt, die Häuser, immer so 6 Meter breit. Und das erste Haus und dann kommen wir, unser Haus. Und hinter diesem ersten Haus, da ist die Hauptstraße, die da durchgeht mit Bussen und da sind einige Billardcafés und Diskotheken und so. Und immer viel Lärm. Keiner weiß das, da ist immer so eine Geräuschkulisse. Und da waren so 3, 4 Diskotheken und wir haben gesagt, Herr, wir bitten dich, dass die Diskotheken zumachen. Und wir haben dann gesagt, einen Freitag wollen wir dafür beten, eine Nacht, dass der Herr da was tut. Und da haben wir gebetet und dann 14 Tage später macht die Hauptdisco zu, die an der Ecke war, das Caballo Loco, das verrückte Pferd heißt es, macht zu. Wir haben gesagt, Herr, wir haben noch nicht richtig gebetet. Wir müssen beten, Herr, bitte gib, dass die Diskothek zu wird, aber dass sich der Besitzer bekehrt. Dann haben wir weiter gebetet. Kurz darauf später macht die zweite Disco, die dann leicht daneben ist, macht zu und der Besitzer bekehrt sich. Wir dürfen beten, wir dürfen es dem Herrn sagen, so ganz kleine Sachen. Und der Herr hört. Aber wir müssen uns wirklich hinsetzen und als Versammlung den gleichen Sinn haben, dem Herrn sagen, Herr, das ist uns wirklich ein Anliegen. Hier sind wir. Und wir sind immer da, wenn es ums Beten geht, müssen wir da sein. Wir wollen dem Herrn ja sagen, wir wollen ja, dass sich was bewegt. Also müssen wir auch da sein, wenn gebetet wird. Zu Hause, bei uns in den Häusern oder in der Versammlung. Beten wir wirklich? Haben wir wirklich Anliegen für die Sache des Herrn? Gebet, Gebet, Gebet. Ohne das geht es nicht. Wir haben dann Liste gemacht von den ganzen Kontakten, die wir haben im Stadtteil. Alle aufgeschrieben, wo die wohnen, Telefonnummer, wenn es geht, dazu und dann verteilt. So, du betest hier bitte für diese Liste. Du auch. Wer will noch mitbeten? Okay, bete du auch für diese ganzen Leute. Wir haben angefangen, Gebet, Gebet, Gebet für die Leute. Und es haben sich Menschen bekehrt in Samaria. Dann haben die Geschwister angefangen, Straßenevangelisationen machen. Habe ich schon erzählt, mit Filmen. Oder einen Grillnachmittag draußen, die ganzen Nachbarn einladen. Oder mit Musik. Die Kolumbianer mögen gerne Musik. Also Brüder oder Geschwister, die Musik machen mit Gitarre oder Querflöte oder irgendwas, haben wir einfach einen Nachmittag mit Musik draußen gemacht. Und dann kommen die Leute dazu, setzen sich dahin, gibt es halt noch ein Stückchen, da gibt es eine Arepa, das ist so eine Maisfladen oder sowas, kriegen sie dann noch, oder eine Wurst oder irgendwas, oder Maiskolben gebraten oder irgendwas. Einfach, die sollen alle wissen, es gibt Christen in Samaria, sollen alle Leute wissen. Und dann werden Traktate verteilt. Dann haben wir diese Comic-Traktate da von München, die Mein Gott oder so heißen die, so ein paar auf Spanisch übersetzt. Und dann haben wir den ganzen Stadtteil alle das gleiche Traktat. Alle hinten mit Stempel draus, Versammlung, Samaria, die und die Uhrzeit, könnt ihr kommen. Herzlich willkommen. Alle verteilt. Alles gleiche. 2 Wochen später ein anderes Traktat. Das war ein blaues, dann kommt das grüne. Alle das grüne. Dann kriegen alle das orange Traktat. Alles, ganze Stadtteil, alle Türen. Und dann gehen wir hin, klopfen an. Hallo, wir kommen, wir verkaufen Bibeln. Wir haben also dann von einem Verlag spezielles Angebot, Bibeln. Die kostet da 2,50 Euro. Die billigste Bibel, die es gibt in Kolumbien, 2,50 Euro. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen Bibeln. Guten Tag, brauchen Sie eine Bibel? Wir verkaufen dieses Exemplar oder hier dieses andere Version. Und wir bieten auch an Bibelstudien. Übrigens, wir sind die von diesen drei Flyern, die wir verteilt haben. Ach, ihr seid das. Ah ja, ja, haben wir gelesen, ja klar. Und dann, Tag, wir sind sofort. Wer ist das? Christliche Versammlung Samaria. Haben wir Kalender verteilt, von Haus zu Haus, klopfen, guten Tag, wir kommen von der christlichen Versammlung Samaria, wir wollen Ihnen gerne ein Weihnachtsgeschenk machen. Was kostet das? Na, kostet nichts. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Kalendern. Aber die sollen wissen, es gibt eine christliche Versammlung Samaria. Die wollen wissen, da steht auch hinten drauf, wenn ihr wollt, wir sind bereit mit euch Bibelstudien, wir bieten an Bibelstudien in den Häusern, wir bieten an Seelsorge, wir bieten an und so weiter, Eheberatung und was wir alles darauf geschrieben haben. Und dann können die Leute anrufen, wenn sie ein Problem haben. Die sollen wissen, wenn einer den Herrn sucht, dann soll er wissen, wo er den findet. Präsent sein ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch heutzutage hier, die Leute laufen hier nicht mehr zu Fuß vorbei. Also muss man was anderes suchen, wie die Leute uns finden. Aber es ist wichtig, einfach präsent zu sein. Dann haben wir Zettel verteilt. Ich glaube, ich habe keinen dabei. Nee. Ungefähr diese Größe. Wieder von Haus zu Haus ein Schwung Jugendliche eingeladen. Den macht das inzwischen nichts mehr aus. Ich habe gesagt, ihr klopft an die Tür und ihr zeigt ihnen diesen Zettel, den wir haben. Also ein bisschen kleiner als das hier. Und da sagen wir sind von der und der Versammlung. Wir würden gerne für dieses Haus beten. Möchten Sie gerne, dass wir für Sie beten? Wenn ja, schreiben Sie einfach hier 3, 4 Gebetsanliegen auf. Ja, mein Mann ist ohne Arbeit, mein Kind ist krank oder irgendwas. Und dann unten können Sie ankreuzen, möchten Sie gerne einen Besuch haben, ein Gespräch haben, möchten Sie einen Fernbibelkurs machen oder anderes. Okay, dann schreiben Sie da Ihre Telefonnummer auf. Okay, dann beten wir, nehmen wir die Zettel, da steht der Name drauf, die Adresse, wir beten für die Leute. Und dann, die Idee ist mit dem Ganzen, nicht nur für die Leute beten, sondern in 14 Tagen oder 3 Wochen oder im Monat nochmal hingehen und sagen, hallo, wir haben hier für Ihren Mann gebetet. Hat er schon Arbeit gefunden? Ja, wie, Sie haben sich dran erinnert? Ja klar, Sie haben doch für Sie gebetet. Wir wissen sogar, wie die Leute heißen. Wir wissen, wo sie wohnen. Wir haben eine Telefonnummer. Einfach, wie können wir Kontakt haben zu den Leuten? Die sollen wissen, wenn jemand für sie betet, dann sind wir das. Dann sollen sie kommen. Dann sollen sie wissen, wo und wie. Dann hatten wir den Ich-Hab's-Kalender, den haben wir übersetzt. Den gibt es auch auf Kolumbianisch verteilt. Die Adressliste hatte ich schon erwähnt. Vorträge für Ehepaare und für Familien. Für Eltern und Ehepaare. Da haben wir dann eingeladen, groß verteilt, Einladungen. Wir haben einen Bruder, der in Kolumbien speziell mit Ehepaaren und mit Familien arbeitet. Und gesagt, komm du mal, wir brauchen dich eine Woche lang, jeden Abend Vorträge. Und haben wir dann einen Zettel verteilt mit 5 Vorträgen. Konflikte in der Ehe, Kommunikation in der Ehe, Kindererziehung für schwer erziehbare und so weiter. 5 Themen. Das interessiert die Leute ja. Und er hat dann ganz einfach angefangen und hat erzählt, wie kann ich, was passiert im Konflikt in der Ehe, ganz normal einfach geredet und hat ab und zu gesagt, und wisst ihr eigentlich, der König Salomo hat schon in seiner Weisheit gesagt, zang, zang, haben sie schon Bibel, nicht weiter erklärt, einfach kurz, jeden Abend ein bisschen mehr. Und am letzten Abend war reine Evangelisation. Aber die Leute waren so interessiert, die wollten, haben wirklich was mitgenommen für ihre Ehen, für ihre Kindererziehung. Und haben gesagt, das ist wirklich was Tolles. Also werden wir den ganzen Abend da sein. Und jeden Abend ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und so kommen ganz wertvolle Kontakte zustande. Dann Ferien, Bibelwoche, kennt ihr vielleicht auch. In Ferien so eine Kinderbibelwoche mit Aktivitäten, mit Spielen und mit unserem Snack und so weiter. Wo wir einfach dann die Eltern, die Kinder reichen, aber über die Kinder dann die Eltern. Dann ist dieses Lokal, wo wir es gemietet haben, das wurde dann verkauft. Dann hat der Bruder gesagt, wollt ihr es kaufen? Wenn nicht, machen wir was anderes. Dann haben wir gesagt, ja, wir kaufen das. Und dann haben wir das Lokal abgekauft und dann ein bisschen oben drauf gebaut. Inzwischen sind es 3 Ebenen. Und dann wurde es immer mehr Geschwister eigentlich, immer mehr Leute. Wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt erstmal, da kamen dann welche von Baptisten und kamen welche von woanders, haben wir gesagt, jetzt müssen wir erstmal hier das Ganze irgendwie ein bisschen einebnen. Wir kommen aus verschiedenen Gruppen, jetzt müssen wir erstmal klarstellen, wer wir sind und was wir, wie wir die Bibel verstehen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt 53 Sonntage, haben wir in einem Jahr, machen wir 53 Themen, suchen wir uns aus in der Bibel, die wir finden, die sehr schwerwiegend sind, sehr wichtig sind, die die Leute wissen sollen. Und bevor wir anfangen mit Brotbrechen, mit dieser Gruppe hier, wollen wir, dass sie wissen, wer wir sind, was wir, wie wir die Bibel verstehen. Wir haben dann angefangen über Rettung, Buße, wer ist Gott, wer ist der Mensch, die Sünde, Zukunft und alle möglichen Themen, Versammlung, Leitung in der Versammlung, Autorität, die Rolle der Frau und so weiter. 53 Themen ausgesucht und dann jeden Sonntag ein Thema. Und am Ende von diesem Jahr haben wir gesagt, so, seid ihr noch dabei? Seid ihr einverstanden? Wenn ihr einverstanden seid, wollen wir anfangen? Ich habe gesagt, ja, klar. Und haben wir angefangen mit Brotbrechen. Ab da waren wir dann vor 2 Jahren, jetzt im Januar oder im Dezember, haben wir angefangen zum ersten Mal Brotbrechen dann in Samaria. Dann, was ganz wichtig ist, wir machen einmal im Monat ein Mittagessen zusammen. Ich glaube, das macht ihr auch hier, wo die ganze Versammlung zusammen ist und wo auch die Umliegenden speziell dazu eingeladen werden. Also wir werden eingeladen und danach gibt es dann noch, nach dem Mittagessen gibt es noch irgendwas Spezielles. Also gibt es dann irgendwo einen Reisebericht oder gibt es irgendwie einen Singen-Nachmittag oder gibt es ein Fußballspiel oder gibt es Vorträge von irgendeinem Bruder, den wir eingeladen haben oder Eheseminar oder irgendwas, was Nettes am Nachmittag, sodass die Leute auch gern da bleiben und sodass auch mehr noch Zeit ist, auch noch für Kontakte. Dann unter der Woche, wir machen Besuchen, wenn jemand zum zweiten Mal da ist in der Versammlung, dann wird er besucht. Wo kommst du her? Was machst du? Warum bist du gekommen? Wer hat dich mitgebracht? Was bist du gläubig? Bist du es nicht? Und was? Wie können wir dir helfen? Und wir versuchen dann immer, der soll sofort einen Bibelkurs kriegen. Wenn er interessiert ist, kriegt er Bibel, wenn er noch keine hat. Und dann soll er Bibelkurs machen. Ganz einfache Fragen von den Emmaus, Fernbibelkursen. Da gibt es sehr viele auf Spanisch, über 80. Und dann geben wir ihm sofort einen mit. Und dann wird er gefragt, wie sieht's denn aus? Machen wir jetzt die erste Lektion zusammen, damit er weiß, wie es funktioniert. Und dann in der Woche komme ich nochmal wieder, komme ich den nochmal besuchen. Wie sieht es denn aus? Hast du was erreicht? Nee, keine Zeit? Okay. Ja, wenn er nach 3, 4 Mal noch nicht keine Zeit hatte, dann merkt man, er will nicht. Aber wenn er was gemacht hat, dann, aha, der ist interessiert. Weitermachen, weitermachen. Und auch alle Geschwister in der Versammlung wollen wir, dass sie sich fortbilden. Dass sie aktiv das Wort Gottes lesen. Wir haben Listen gemacht von Bibelbüchern auf DIN A4, Seiten, wo 5 Zeilen sind, sag mal 1. Mose. Muss man oben einschreiben, wer ist der Autor, wer hat es geschrieben? Ja, Mose, okay. Wie viel? Kapitel 50. Dann Kapitel 1. 5 Zeilen Zusammenfassung. Kapitel 2, 5 Zeilen Zusammenfassung. So sind 12 Kapitel auf einer Seite. Und wir kriegen den Geschwistern dieses Paket und dann bei 50 Kapiteln durch 12 sind 5 Seiten oder sowas. Oder 4, 5. Und dann müssen sie das durcharbeiten. Und dann kriegen sie gleichzeitig noch eine ganz grobe Zusammenfassung von dem Buch, dass sie ein bisschen wissen, aha, Kapitel 1 bis so und so viel, das Leben oder vier große Events, die Schöpfung, der Sündenfall, Arche Noah und Turmbau zu Babel. Dann kommen 4 große Männer, Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Also wissen Sie schon mal 2 große Teile, wie kann man das noch unterteilen, so ein bisschen, so eine Idee haben, was ist 1. Mose? So dass sie nicht da hängen und nichts verstehen. Und dann 1. Mose fertig. Okay, was willst du jetzt lesen? Evangelium. Okay, lesen wir Evangelium. Wieder kriegen sie einen Block, einen Zettel. Dies, das, mach das. Bringst mir in Monat, reden wir nochmal drüber. Einfach nachfragen. Wie geht's dir mit Matthäus? Was hast du gelesen? Interessant? Hast du Fragen? Schreib's auf, einen Block, irgendwo ein Buch rein. Aber wir wollen, dass alle Geschwister aktiv die Bibel lesen. Wir wollen, dass alle Geschwister weiterkommen im Glauben. Wir haben dann Kurse, werden angeboten über Charakter. Ein sehr gutes Buch gefunden über Charakter mit verschiedenen Fragen. Da geht es dann um Zorn, da geht es um Eifersucht, da geht es um all diese Themen, wo wir ja gar keine Probleme mit haben. Dann gibt es den nächsten Kurs, die Gaben. Wie kann man seine Gaben erkennen? Welche Gaben gibt es? Dann gibt es einen Kurs über Evangelisation und Mission und so weiter. Wir wollen wirklich, dass jeder arbeitet, fort weiterkommt. Es kann nicht sein, dass wir einfach da stehen bleiben. Weil wir wollen, dass in 10 Jahren eine neue Versammlung entsteht. Also müssen wir die Leute vorbereiten, die müssen ausgerüstet werden, die Geschwister, und die müssen ihre Bibel kennen. Wir können niemanden losschicken, der seine Bibel nicht kennt. Also müssen wir uns darauf hinarbeiten. Es muss jeder die Bibel kennen. Ich muss mich auch fortbilden. Ich habe vor kurzem einen Kurs gemacht über Reinheit im sexuellen Bereich. War für mich ganz wichtig. Meine Gedanken. Ich muss klar denken. Ich habe eine Frau und das ist meine Frau. Es gibt keine anderen Frauen neben mir. Also muss ich da haarscharf, kantig denken. Ja, meine Gedanken dürfen nicht abweichen. Ist hohe Gefahr für mich. Darf ich nicht abweichen. Andere Seiten, weil wie kann ich denn hier stehen, wenn ich mein Leben einfach verschmutze, meine Gedanken verschmutze? Es geht nicht. Also muss ich mich da schärfen. Oder muss ich regelmäßig oder in gewissen Abständen, muss ich einfach dran arbeiten, muss ich mich kontrollieren. Stimmt noch alles? Bist du noch verliebt in deine Frau? Und wenn nicht, was ist los? Also muss ich dran arbeiten. Da habe ich vor kurzem einen Kurs gemacht über Hebräisch mit der Universität in Jerusalem. Da kann man über Internet, über WebEx kann man das machen. Da habe ich einen Einführungskurs Hebräisch gemacht. Ja, hat mir ein bisschen was geholfen, jetzt nicht so die Welt, also ich verstehe immer noch nicht viel davon, aber ich habe zumindest eine Idee, wie funktioniert das. Dann mache ich regelmäßig im Auto, ich bin viel im Auto unterwegs, da habe ich einen CD-Spieler drin, also höre ich CDs. Vorträge lade ich mir runter, Roger Libi, Werner Mücher oder irgendwelche anderen, und dann höre ich und höre und ich lerne dazu, ich muss dazu lernen. Sonst bleibe ich stehen, ich kann nicht stehen bleiben. Wir müssen weiterkommen, Geschwister. Wir müssen weiterkommen, irgendwie. Und es ist egal, ob du beim Bügeln einen Vortrag hörst. Früher habe ich immer Musik gehört. Ich bin ins Zimmer reingekommen, Musik an. Geh raus, mach's wieder aus. Geh wieder rein, mach's wieder an. Das war immer so meine Hintergrundkulisse. Und dann habe ich gedacht, ja, höre ich eigentlich noch hin, was ich da höre? Oder ist es nur, weil ich irgendwie was brauche oder was im Hintergrund ein bisschen klimpert? Da habe ich gedacht, ich habe Zeit. Ich stehe in der Schlange, an einer Bank oder so, muss irgendwo stehen, anstehen, die Bibel drin oder ein Buch lesen. Noch zwei Seiten schaffe ich noch, bis ich drankomme. Aber immer will ich weiterkommen. Ich will da nicht stehen bleiben. Und da ist wichtig auch, dass wir uns gegenseitig ermutigen da. Wie geht's denn mit dem Buch, was du angefangen hast? Wie weit bist du? Erzähl mal was. Ist es interessant oder nicht? War gut? Ja, okay, dann mach doch mal hier eine Einleitung. Erzähl doch mal eine Versammlung. Ein gutes Buch, empfehl's mal weiter. Was kostet denn das? Wie viele Seiten hatten das? Was hast du gelernt? Weiter, andere neugierig machen, anderen die Vision einfach dafür öffnen. Und dann Aufgaben übertragen. Das ist ganz wichtig. Wenn neue Geschwister neu dazukommen oder wir sehen, na, dann macht er eigentlich gar nichts in der Versammlung. Warum ist er eigentlich hier? Ja, sag mal, kannst du nicht eigentlich mal immer die Bücher nachher einsammeln? Du bist mal dazu zuständig. Ist das für dich interessieren? Oder nachher einfach die Fenster zumachen oder mal kurz durchsaugen oder so? Oder kannst du eigentlich mal dazu uns helfen nachher beim Spülen? Du hast doch bestimmt ganz gute Fähigkeiten dafür. Ein bisschen spülen und zusammenräumen. Einbeziehen die Leute. Haben wir einen Bruder, der hat sich vor 2 Jahren bekehrt, ist über 70 schon. Aber was kann der da machen? Ja, wir machen immer vor der Wortverkündigung, wenn Zettel verteilt und Stifte. Wir wollen keine vergesslichen Hörer sein, also aufschreiben. Also haben wir so ein Packen Papier und so eine ganze Büchse voll Schreiber. Kannst du bitte uns helfen, die verteilen? Ja, logisch, ich kann das machen. Ja, natürlich kannst du das machen. Also freut er sich, hat eine Aufgabe und verteilt vor der Stunde alle Zettel und alle Stifte an die ganze Versammlung. Unser Ziel ist nicht, dass sie nachher alle ihren Zettel mit nach Hause nehmen. Unser Ziel ist, dass sie alle ein Buch mitbringen, wo die es alles aufschreiben. Die sollen nicht die Zettel nachher irgendwo da rumpfeffern. Die wollen alle, sollen ein Buch haben, wo sie es aufschreiben. Die sollen nicht vergessliche Hörer sein. Die sollen zu Hause was haben, wo sie darüber nachgedacht haben. Wo sie nochmal nachlesen können. Und der Ugo, der hilft uns dabei. Der Oskar. Oskar hat 6 Kinder, ist Witwer. Was machen wir mit dem? Der kommt immer zu spät. Ja, den Oskar, den stellen wir an, der soll die Leute an der Tür begrüßen. Wie macht er das, wenn er zu spät kommt? Der kann nicht mehr zu spät kommen. Der muss nämlich die Leute an der Tür begrüßen. Also muss der Oskar sich ein bisschen beeilen vormittags. Die Vanessa, die hat noch nie mit Kindern gearbeitet. Die haben keine Kinder, ein Ehepaar. Dann habe ich gesagt, Vanessa, da ist ein Mädel, die kommt aus Deutschland, die kam aus Aachen. Kannst du nicht mit der da, die muss da immer zu den Kindern fahren, zu diesem Mittagstisch da. Kannst du da nicht der helfen, da hinfahren, dass sie nicht alleine fährt? Das ist zu gefährlich für so ein blondes Mädchen. Ja, okay, ich bringe sie hin. Die Vanessa, die Johanna, die ist schon längst wieder da in Aachen da unten, die ist am Studieren irgendwas. Aber die Vanessa macht weiter Kinderstunden. Der hat sich nie früher um Kinder gekümmert. Die sagt, auf einmal habe ich eine Liebe für Kinder, überall wo Kinder sind, da will ich da rein, da will ich da mit dabei sein. Und so muss jeder seine Arbeit finden. Aber manche Geschwister haben einfach sehen das nicht, was sie machen können. Dann müssen andere da sein und sagen, hallo, was würdest du gern machen? Wir haben das und das und das. Ja klar, ich will natürlich was helfen. Alle dürfen was helfen. Jeder muss wissen, wofür er da ist. Wir wollen unsere Gaben kennenlernen, wollen sie einsetzen. Aber wir wollen auch die Geschwister herausfordern. Manchmal sagen wir, ja, ich kann nicht das denn machen. Ja, ich, ihr habt noch nie. Ja, Mut machen. Mut machen, anschubsen ein bisschen. Ja. Der Spurgeon hat mal gesagt, viele Geschwister brauchen keinen Ruf in die Mission, die brauchen Tritt in die Mission. Die brauchen müssen ein bisschen angeschubst werden. Also Vision schaffen, Hauskreise anfangen, neue Versammlungen. Und dann hat der Werner noch gesagt, ich soll ein bisschen sagen, wie ist die Arbeit eines Missionars? Da will ich nur ganz kurz was zu sagen und dann zeige ich euch ein paar Bilder von Kolumbien. Nun, ich mache als Missionar nichts anderes, als ihr auch macht eigentlich. Das Gleiche, was ihr macht, nur in einem anderen Land. Meine Frau, die Daniela, die ist Hausfrau. Das heißt, sie hat einen Ehemann, sie kocht, sie macht das Haus sauber. Wir haben drei Kinder. Die Zeit, die sie noch hat, nebenbei, sie geht raus auf die Straße, unterhält sich mit den Nachbarinnen. Während die Kinder spielen, von unseren Kindern und ihre Kinder, gibt es immer Möglichkeiten, irgendwie was einzublenden. Dann in der Kinderstunde hat sie jetzt ein bisschen angefangen, ist ein bisschen schwierig mit drei Kindern, gerade wo der Samuel, der ist noch nicht mal zwei, der braucht immer noch Hilfe, aber da muss ich halt auch mal helfen. Das heißt, ich sitze dann in der Versammlung in der letzten Reihe und habe den Samuel neben mir und sie darf dafür Kinderstunde machen. Frauenfreizeiten hat sie jetzt zweimal organisiert. Ist auch schwierig, weil sie haben immer die Treffen abends und die Kinder müssen ins Bett. Also muss der Papa zu Hause sein und die Kinder ins Bett bringen. Evangelistische Kindergeburtstage macht meine Frau, sehr toll. Die macht dann irgendein Thema. Also jetzt war zum Beispiel das Thema Zirkus. Und dann wurden die Kinder eingeladen und dann kommen immer die Eltern mit. Das ist toll, die dürfen das auch hören. Und dann hat sie irgendwie so eine große, runde Plane, eine bunte. Da muss das Zirkuszelt aufgebaut werden. Da gibt es irgendwie so ein Spiel mit so Bällen draufwerfen und so, muss diese Plane bewegt werden. Und dann die Reise nach Jerusalem, müssen alle diese Stühle, Sitzplätze finden im Zirkus und dann wird immer ein Stuhl weggezogen mit Musik und so, kennt ihr diese ganzen Spiele. Und dann lauter so Zirkusspiele, da mussten alle verkleiden, da gab es die Jungs, die mussten irgendwelche Gewichtheber machen und die Mädels, die mussten irgendwelche Tänzerinnen und so, verschiedene Sachen. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst eigentlich das Thema machen. Ich sage, so, ja, du bist dran mit Thema. Ich sage, okay, was muss ich machen? Ja, wir haben hier, es geht ja um Fest, also mach bitte was über dieses, wo der König die Leute einlädt zum Fest und die einen wollen nicht kommen und die anderen kommen dann doch und der eine steigt da über den Zaun drüber und so, das machst du mal machen. Ja, da war ich schon wieder dran, aber interessant. Und danach noch Lied singen, beten und Kuchen austeilen und Geschenke und so weiter. Also ganz normaler Geburtstag, aber die Kinder haben was mitgenommen und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Und ich muss halt in dem Fall machen. Aber so will ich sagen, einfach ganz normales Leben, nur halt in einer anderen Stadt. Meine Frau ist genauso Hausfrau wie auch. Im Moment hat sie noch die Judith ist da, die ist aus Salzburg. Die ist ein Jahr bei uns. Und mit der Judith, wenn ich abends nach Hause komme von der Versammlung, dann sitze ich mit der Judith auf der Couch, Bibel lesen, was hast du für Fragen, lesen wir den Text und dann geht's los. Und so hat sie gleichzeitig noch jemanden, dem sie das weitergeben kann. Die Kinder, haben wir gesagt, die sind um 8 Uhr im Bett spätestens, oder in Kolumbien schon früher um 7. Und danach hat die dann die Zeit. Kann sie was vorbereiten, danach kann sie Telefongespräche machen, kann sie Bibel lesen oder kann sie sich ins Bett legen, wenn sie müde ist. Aber um 7 Uhr, weil nur die Kinder im Bett sind, dass Ruhe im Haus ist, weil wir brauchen auch Zeit.